Hanna hat heute ihren großzügigen Tag. Vor ihrem kritischen Blick findet ausnahmsweise selbst modische Inflexibilität Gnade.
Also, dass man dann einfach dieselben T-Shirts immer wieder kauft, dieselbe Unterwäsche. Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
Markus hingegen freut sich darüber, dass ein Plüschbär Familienanschluss findet.
Also insofern können wir eigentlich froh sein, dass der Teddy mit dem Knopf im Ohr ein paar neue Verwandte kriegt.
Und Thorsten ist einmal mehr voll des Lobes.
Es ist einfach gut gemachte, humorvolle Werbung.
Ich freue mich auf das erste Thema. Ich würde gerne mit euch über das japanische Unternehmen Uniqlo sprechen, hinter dem die Holdinggesellschaft Fast Retailing steht. Uniqlo hat seine Wurzeln im Jahr 1949, als Hitoshi Yanai eine Herrenschneiderei gründete und sein Sohn hat dann eben übernommen und ein erstes Modegeschäft 1984 gegründet unter dem Namen Unique Clothing Warehouse. Heute ist Tadashi Yanai CEO des Unternehmens und mittlerweile zweitreichster Mensch Japans. Und das, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren eben extrem stark gewachsen ist. Kurze Einordnung dazu, was Uniqlo macht. Uniqlo fokussiert sich auf ein relativ schmales Sortiment an schlichten, aber gut gestalteten Basics. Dazu gehören T-Shirts, Strickware, Jacken und Unterwäsche. Pro Jahr werden ca. 800 neue Designs rausgebracht und diese bleiben eben auch lange auf dem Markt. Jeweils wird ca. nur die Hälfte ausgetauscht bei Sortimentserneuerungen. Wenn wir das jetzt in den Vergleich setzen zu Zara, wo alle zwei Wochen neue Varianten erscheinen, oder noch krasser Shein, wo täglich Tausende von neuen Produkten erscheinen, ist das doch recht wenig. Der Grund jetzt für das Wachstum ist sowohl Japan als stabiler Heimatmarkt, vor allem aber auch das starke Geschäft in den USA und in Europa. Die Umsätze in Nordamerika und Europa haben sich seit 2021 mehr als verdreifacht und der Stammkundenanteil, und das ist doch auch interessant und beachtlich, liegt bei 60% in diesen Regionen. Wenn die Prognose des Unternehmens für dieses Jahr erfüllt wird, die liegt bei 24,1 Milliarden US-Dollar Umsatz, rückt das Unternehmen doch schon recht nah an H&M ran. Dazu will das Unternehmen weiter stark expandieren. Der Nahe Osten, Lateinamerika und Afrika sollen eben neben den USA und in Europa in 5 Jahren einen Umsatz von 1 Billion Yen, also jeweils 6,2 Milliarden US-Dollar, erwirtschaften. Wie ordnet ihr diesen Erfolg ein und kann das langfristig gut gehen im Hinblick auf diese Expansion?
Ich finde es super interessant, wie lange Uniqlo eigentlich in Europa schon unterwegs ist. Also der geneigte Berliner kennt Uniqlo jetzt mindestens 15 Jahre schon. Die Ausbreitung in Deutschland ist erst sehr langsam gewesen und damit aber auch relativ nachhaltig. Was ein Unterschied schon mal zu dem ist, was du schon erwähnt hast, wie es bei Zara abgeht oder auch anderen. Und ich halte dieses Unternehmen mit seiner Strategie, nicht zu Fast Fashion zu gehören, sondern zu vertikal integrierten Modeanbietern, für ganz schlau und, glaube ich, auch eine ganz nachhaltige Sache, wenn wir darauf hoffen, dass Menschen sich für einen Teil ihrer Klamotten davon verabschieden, billig zu kaufen und vielleicht wirklich Qualität oder sogar Innovation zu kaufen. Ich kann mich hier outen als ein Uniqlo-Kunde seit 2012 in Singapur. Die haben wenigstens T-Shirts, in denen man auch in Asien nicht schwitzt, wenn man die unterm Hemd trägt, weil das ist eine Fabric, die wirklich echt gut ist. Das hat fast einen Gore-Tex-Charakter. Und damit haben sie so eine funktionale Ebene erreicht, die, glaube ich, unheimlich hilft, sich wirklich auch langfristig zu etablieren. Man kann nur hoffen, dass der deutsche preisorientierte Käufer irgendwann versteht, dass auch bei Klamotten mal Qualität zählt und mehr als 40 Mal tragen doch etwas ist, was ein Mehrwert sein könnte.
Ich würde relativieren, was den Preis angeht. Es ist ja schon ein relativ niedriger Preis, den Uniqlo einsetzt. Im Kern fahren die, ich würde es so formulieren, eine Art Discount-Strategie. Du weißt, dort gibt es keine Rabattaktionen, sondern einen festgelegten Preis. Und der wird über das gesamte Sortiment durchgehalten. Ich sage nicht, dass die extrem billige Mode verkaufen, angesichts von Shein etc. Macht das ja keinen Sinn. Aber es ist keineswegs eine Hochpreis- oder Premium- oder Qualitätspreisstrategie, sodass der Kunde ein gesichertes Preis-Leistungs-Verhältnis dort kaufen kann. Das ist Kern der Strategie von Uniqlo und deswegen gebe ich dem auch eine große Langfristigkeit. Hanna hat in ihrem Eingangsstatement ja erwähnt, dass die im Jahr 800 Designs einsetzen. Das ist natürlich in Relation zu dem, was bei Zara geschieht, nahezu nichts, sondern das Uniqlo-Sortiment zeichnet sich dadurch aus, dass es Klassiker gibt, die durchgehalten werden. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf das gesamte Geschäftsmodell. Die können zusammenarbeiten mit Fabriken auf langfristiger Basis. Und die sind ausgelastet und sie haben auch überhaupt nicht das klassische Überproduktionsproblem. Das ist ein betriebswirtschaftlicher Vorteil, aber natürlich auch ein absoluter Imagevorteil, weil man sagen kann, bei uns gibt es relativ wenig Verschwendung. Wir sind im Kern ein nachhaltiges Unternehmen.
Ich glaube schon, dass Sie jetzt gerade so einen gewissen Aufwind haben und Hype erleben, einfach weil es entsprechend in den Zeitgeist auch reinpasst. Also es ist der Wunsch nach bezahlbarer Mode da und du hast es nochmal hervorgehoben, dass sie eben bezahlbar ist. Und auf der anderen Seite eben auch nach diesen Designs, diesem japanischen Design, was dort ja auch aufgegriffen wird, der Funktion, die im Vordergrund steht. Auch das hat ja momentan so ein gewisses Momentum und einen gewissen Zeitgeist. Plus diese Technologie und diese spezialisierten Stoffe, das wird ja immer relevanter, dass man sich auch in Europa mal denkt, so eine Technologie, die in sonst tropischen Gebieten gut passt, trägt man auch in Europa gern. Das zu diesem derzeitigen Momentum und dennoch gibt ja die Kritiker, die sagen, damit kommen die langfristig nicht durch, das ist einfach zu wenig modisch, das sind zu wenige Designs, die umgesetzt werden, die werden überholt. Das glaube ich gar nicht mal so. Ich glaube auch, das sind Basics und an denen hält man noch gerne fest und das ist ja auch das, was diese Kundenbindungsquote zeigt, also dass man dann einfach dieselben T-Shirts immer wieder kauft, dieselbe Unterwäsche und das ist ja auch völlig in Ordnung und dann kombiniert man das eben mit anderen Designs, die vielleicht der derzeitigen Mode eher entsprechen. Also ich würde auch sagen, das ist gekommen, um zu bleiben und weiter zu wachsen.
Nee, ich würde gerne noch einschieben, eine Perspektive, wenn wir uns einen Retail-Kuchen angucken und gucken, wer im Retail-Kuchen gewinnt. Du hast es gesagt, dann gewinnen die Sheins, dann ist die Fast-Fashion-Branche da, die stationär arbeitet. Ich glaube, das geht nochmal weg vom klassischen Fachhandel und hin zu dem, was Uniqlo macht. Das haben andere vorher auch schon gemacht, aber da kann man sehen, wo dann irgendwann der Vorteil flöten geht. Ich nenne nur Banana Republic oder auch The Gap, die in Europa beide eigentlich, vor allen Dingen Gap, sich in die Nase gebrochen haben und sich auch schnell wieder zurückgezogen haben, weil der Vorteil, den sie geboten haben, American Lifestyle Clothing, eigentlich nicht wirklich durchgeschlagen ist und irgendwann man The Gap auch nicht mehr auf ihrem T-Shirt stehen haben wollte. Also da kann man schon noch einiges falsch machen in diesem vertikal integrierten Bereich. By the way, keiner von denen ist teuer. Die sind alle in demselben Gebiet. Wenn, dann ist es Massimo Dutti, das ist auch Zara, aber das ist auch nicht das, was du hinlegst, als wenn du jetzt zu den klassischen D2C-Playern gehst, beziehungsweise den klassischen Mode-Einzelhandel gehst. Was ich glaube, was wichtig ist, du musst schon mal das Sortiment genau angucken. Die haben vorne im Laden immer ein Sortiment, zumindest in den asiatischen Märkten und in Berlin, immer ein Sortiment an fancy T-Shirts, wo sie entweder mit Disney und neuen Sujets arbeiten, die sie quasi, glaube ich, alle 4 Wochen schon austauschen, aber eben nicht das gesamte Sortiment. Aber die bieten dir schon einen Grund, in den Laden reinzugehen und dir was anzugucken. Und das sind dann schon auch so Teile, wo man sagen kann, die sind jetzt nicht unbedingt die, die du 40 Mal oder 2 Jahre trägst. Die hatten eine Marvel-Serie, die hatten eine Batman-Serie, da hat man lange nach den Sujets in Europa gesucht. Da sind sie auch dann auch wirklich innovativ. Und ich glaube einfach von dem Zugang, den die haben und diese Idee, sich auch in Richtung Funktionalität und Sportlichkeit zu positionieren, haben sie einen Riesenvorteil gegenüber dem, was The Gap und die anderen gemacht haben. Die sind einfach stärker auf der Schiene unterwegs, die den Menschen heute interessiert. Und das ist halt funktionale Kleidung. Und Kameraden, denk mal an die letzten 3 Wochen, wie heiß es in Europa war. Du warst ja dankbar, wenn du was getragen hast, was die Luft durchgelassen hat. Und da sind sie einfach besser als die anderen von der Technologie her.
Wir haben hier halt einen Wettbewerber, der hat tatsächlich eine einzigartige Positionierung. Wenn ich mir all das angucke, was Uniqlo macht in den einzelnen Bereichen des Marketing-Mixes, dann ist für mich der zentrale Begriff Selektion. Also sie haben ein enges Sortiment. Sie verkaufen die Basics. Ich glaube, das ist auch der Uniqlo-Begriff.
Lifewear, ja.
Allerdings erweitert um einige Highlights. Auch wenn man sich ansieht, mit wem arbeitet Uniqlo zusammen auf der Ebene Markenbotschafterin, Markenbotschaft, dann ist es sehr selektiv. Sie haben die Roger Federer Collection, sie arbeiten mit Cate Blanchett zusammen und mit einigen wenigen anderen auch. und deren Distributionsstrategie ist sehr selektiv angelegt.
Und dementsprechend sind sie ja auch recht verhalten mit der Expansionsstrategie insgesamt. Also sie haben diese ambitionierten Ziele, aber eben es spiegelt sich nicht eins zu eins wieder in den Flächen, die sie bespielen wollen. Und um das eben zu vervollständigen, ihr habt jetzt die Markenbotschafter angesprochen, ihr habt die Collabs angesprochen und ich würde da aber noch hinzufügen wollen, eben diese großen Namen, mit denen sie Kollektionen umsetzen, plus auf der anderen Seite super lokale Collabs. Also wir hatten jetzt gerade die BVG Collab, also mit den Berliner Verkehrsbetrieben, dann auch noch mit den ganz großen Namen die Kollektionen, also Jill Sander beispielsweise, J.W. Anderson. Eine letzte Herausforderung sehe ich aber schon noch und das ist der Gründer, der eben mittlerweile 77 Jahre alt ist und wo sich schon die Frage stellt, wer nachrücken kann und ähnlich starke Vision für dieses Unternehmen hat.
Hanna hat erwähnt diesen Trend zum japanischen Design. Ich möchte nur auf eine Kette hinweisen, die gräbt sich auch gerade in den europäischen Markt. Das ist Muji und das tun sie extrem gut.
Muji, herrlich, wunderbar.
Die Marke Muji hat nur ein Problem, die haben japanische Größen und die Uniqlo passt seine Größen inzwischen an Europa an, was mir extrem entgegenkommt.
Dafür kann man bei Muji so viel Kleinkram kaufen.
Richtig.
Wo man nicht wusste, dass man ihn braucht.
Richtig.
Was ich ja an Uniqlo super finde, man läuft nicht als Werbesäule für die Marke durch die Gegend.
Ja.
Man hat nicht einen großen Nike-Swoosh auf der Brust oder sonstiges. Ich persönlich schätze das ein bisschen.
Das macht
solange halt da nicht Oasis draufsteht, ne?
Und das macht es halt eben auch ja, robust und unabhängig von Moden.
Hanna, du hast die Nachricht nicht gekriegt, dass man heute unbedingt mit einem markierten T-Shirt erscheinen sollte.
Nee.
Bei dem zweiten Thema möchte ich gerne ein Ereignis mit einbringen, das sich um den 17. Juni abgespielt hat. Der Kauf des Unternehmens Steif durch den Ravensburger Spieleverlag. Was sich zuerst Lebensrettung für mittelständische Unternehmen anhört, hat beim zweiten Blick schon eine Komponente der marktorientierten Führung, die ich ganz spannend finde. Aber vielleicht mal von vorne weg. Die zwei deutschen Traditionsmarken, die eigentlich nicht wirklich zusammengehören, Ravensburger, der Puzzle- und Spielekonzern und Teddybär-Erfinder Steif, gehen zusammen und Ravensburger übernimmt 60% am Teddybär-Produzenten. Aus meiner Sicht ist das nicht ein Rettungsversuch, sondern eine knallharte Wachstumswette. Obwohl diese beiden Unternehmen in den letzten Jahren nicht unbedingt sich so 100% positiv entwickelt haben, Ravensburger vielleicht mit dem Rekordumsatz 2024 von fast 800 Millionen, einem Rückgang auf 740 und auf der anderen Seite Steif, denen es in den letzten Jahren nicht wahrlich wirklich gut ging, die inzwischen bis ins Jahr 2023 auf 94 Millionen zurückgegangenen Umsatz haben und dabei auch noch einen fetten Verlust produziert haben. Beide Unternehmen stehen in einem ganz harten Wettbewerb. Im Kinderzimmer beziehungsweise auf dem Familientisch wird es entweder immer enger oder es sind immer weniger Leute da am Tisch und dementsprechend wird es schwierig, sich auch wirklich gegenüber das, was sich im Kinderzimmer beziehungsweise in der Spielewelt abspielt, wirklich durchzusetzen. Wenngleich Ravensburger das über Jahre gut gemacht hat und auch eine Digitalsparte aufgebaut hat und ganz diversifiziert aufgestellt ist, so muss man schon sagen, dass die Marke Steif eigentlich mit dem klassischen Teddybär da ein bisschen hinterhängt und eigentlich immer noch ein ganz klassisches produzierendes Unternehmen ist, wo man sagen muss, da fehlt irgendwie vielleicht die Vision für die Zukunft. Aus meiner Sicht ist das eine Kombination, die auf etwas hindeutet, was wir schon in anderen Märkten sehen. Das ist eine Kombination von zwei starken Marken und Submarken, die sie besitzen, die man zusammentut in einem Markenportfolio und daraus versucht, ein Konglomerat zu bauen, was wir eigentlich aus der Luxusindustrie kennen, vielleicht noch aus der ganzen Geschichte, die hinter der Marke Katjes steht. Deswegen glaube ich, ist das spannender, sich das Ganze anzugucken in der Diversität, die sich da ergibt, als zu sagen, wo die Gemeinsamkeiten sind. Wie seht ihr das?
Wir haben ja in der vorletzten Woche über Toy Story 5 gesprochen und das ist genau der Film zum Zusammengehen dieser beiden Unternehmen. Der Wettbewerb im Kinderzimmer wird knallhärter, weil er immer digitalisierter wird. Und eines, wenn nicht das Haupttool, ist ein wie auch immer geartetes iPad. Ich denke auch für Unternehmen wie Ravensburger, wie Steif, die über etablierteste Marken verfügen und natürlich auch über etablierteste Produkte, ist es trotzdem eine absolute Notwendigkeit, darüber nachzudenken, wie sie a. Synergiepotenziale heben können und b. vor allem auch internationalisieren können. ist für beide Unternehmen ein Riesenpotenzial, was ihnen offen steht. Markus, du hast es so im Nebensatz erwähnt, beide verfügen auch über andere Marken, also nicht nur Steiff und Ravensburger, und zwar sehr etablierte Marken. Zum Ravensburger Konzern gehören auch Brio, die wunderschönen Holzeisenbahnen, und dann auch der Spielkartenverlag FX Schmidt. Und kürzlich hat man sich ja auch den Schweizer Nord-Süd Kinderbuchverlag einverleibt, wo ja so schöne Bücher erschienen sind wie Lars, der kleine Eisbär. Dass es bei Steiff hier ein paar Kandidaten gibt im Portfolio, die nicht so sehr Spiel sind. Und meine These wäre, von denen wird man sich dann auch mittel- oder langfristig trennen. Ich denke auch, die Strategie für ein Spielwarenunternehmen muss sein, ein möglichst breites Portfolio an Marken und Produkten aufzubauen und diese dann zu internationalisieren. Und ich sehe genau das hier auch.
Mir stellt sich noch ein bisschen die Frage nach dem Wie. Also bei Ravensburger habe ich schon beobachtet, dass sie wie Produktinnovationen rausgebracht haben, obwohl es ja gleichermaßen auch die Spiele gibt, die es seit Jahrzehnten gibt. Und daneben wurden eben neue Sparten aufgemacht. Bei Steiff wiederum sehe ich irgendwie wenig Bewegung. Und da braucht es meines Erachtens auch einfach deutlich mehr, weil die Konkurrenz so extrem angezogen hat. Und andere haben es halt einfach besser hinbekommen, mit diesen Stofftieren nicht nur Kinder anzusprechen, sondern Erwachsene. Wir haben darüber gesprochen im Zusammenhang mit Jellycat beispielsweise, die ja massiv Erwachsene erreichen mit ihren Produkten, die wunderbare Pop-up-Stores haben und die mittlerweile auch wahnsinnig stark auf TikTok geworden sind. Also ich bleibe immer wieder regelmäßig hängen bei den Ads und organischen Inhalten. Dann Build-A-Bear, auch das Thema hatten wir im Podcast. Und dann kommen immer wieder neue Anbieter eben raus mit Stofftieren, die sie emotionaler aufladen. Und ich sehe eigentlich ein wahnsinniges Potenzial, weil ich meine, da ist eine Marke, die dieses Element noch hat mit dem Knopf im Ohr. Es ist der Begründer des Teddybärs. Es ist eine lange Markengeschichte dahinter. Ich glaube, man kann die wieder wunderbar beleben und ich glaube, man kann dem auch wieder sehr viel Leben einhauchen. Ich weiß nur nicht, ob Ravensburger das hinkriegt. Also da bin ich mir einfach noch nicht sicher. Ich glaube, da braucht es schon auch einen gewissen Mut.
Wenn du dir die Portfoliostrategien anguckst, die du typischerweise im Luxusbereich siehst, dann hast du halt Markenbereiche, wo die Marke nach vorne eine Kompetenz ausstrahlt und nach hinten hast du Marken, die bestimmte technische Kompetenzen ins Unternehmen reinbringen. Das kannst du im Gucci-Konzern sehen, das siehst du bei Louis Vuitton, Moët, Hennessy, wen sie wie integrieren. Und ich glaube, hier aus Sicht von Steiff ist das die große Chance. Mit der Ravensburger Truppe hast du jetzt, wie es Thorsten schon gesagt hat, verschiedenste Markenbereiche, die schon als Marke geführt werden. Da ist die Marke Steiff eine weitere Marke, die einen wichtigen Bereich abdeckt. Und das Sortiment und das Portfolio, was die in der Vertriebsstrategie jetzt rüberkriegen, wird immer größer gegenüber den einzelnen Handelskanälen. Du baust also auch nochmal eine Vertriebspower auf. Von der Gesamtstrategie her finde ich das sehr smart, weil du eben auch in unterschiedlichsten Märkten unterwegs bist. Natürlich hast du recht, dass so ein Teddybär momentan auch fett unter Wettbewerbsstress steht. Aber der kriegt damit eine Heimat, die ihm mehr Zukunft bietet, als wenn die da weiter die Manufaktur betreiben und das mit dem Familiengeld machen wollen. Und ganz ehrlich, die Familie wird dankbar sein, dass sie sich langsam rausziehen kann. Die wird da auch noch was von haben und kann vielleicht bis zu den Enkeln was verteilen. Was für ein mittelständisches Unternehmen im deutschsprachigen Raum heute ein ganz typisches Problem ist. Wer macht die Nachfolge? Wer übernimmt mich? Wo ist eine neue Heimat? Und diese Portfoliostrategie, wie gesagt, wenn du auf Katjes guckst, siehst du ja in verschiedenen Märkten, dass die Unternehmen so anfangen zu denken. Wo ich dir recht gebe, ist die Frage, haben die die internen Kompetenzen, um wirklich da Innovationen voranzubringen für den Stofftiermarkt und dergleichen. Aber das ist etwas, das ist, glaube ich, kalkulierbar und relativ stark benennbar. Also insofern können wir eigentlich froh sein, dass der Teddy mit dem Knopf im Ohr ein paar neue Verwandte kriegt.
Den Blickwinkel von Ravensburger zu verstehen, ist möglich. Ich für meinen Teil verfüge über viel zu wenig Informationen, was auf der Steiffseite letztendlich los ist. Ich weiß nur, im Spiegel habe ich ein Zitat gelesen vom Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft, nämlich von Friederik Reimann, der eben sagt, für uns war entscheidend, Steiff in verantwortungsvolle unternehmerische Hände zu geben, die die Marke, die Werte und Geschichte verstehen und respektieren. Für mich ist das halt schon ein Signal, dass es am unternehmerischen Geist in den letzten Jahren im Hause Steiff etwas gefehlt hat. Und dass es jetzt diesen Schritt braucht, all die Operationen, in denen diese Beteiligungsgesellschaft investiert ist, wieder in Hände zu geben, die unternehmerischer agieren. Schon allein dieser Schritt ist sicherlich sehr positiv für Steif.
Und dann gibt es ja noch das Zitat von der anderen Seite, wo es heißt, unser Firmengründer Otto Meyer war inspiriert von der Vorstellung, Spielzeug für Hirn, Hand und Herz zu entwickeln. Und das als Grund eben, warum Ravensburger diesen Schritt gegangen ist. Wenn man nur das hört, da weiß ich jetzt halt nicht.
Das ist doch so schöner Gospel.
Ja.
Ich mag das. Ich finde es gut.
Du magst das?
Das ist doch ein nettes Narrativ. Hirn, Hand und Herz. Das ist doch schön.
Ja.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Es geht nochmal um Fußball-WM-Werbung. Aber diesmal um WM-Werbung ohne irgendwelche berühmten Kicker oder Kickerin, sondern es geht um einen ganz eigenen Ansatz, WM-Werbung zu machen. Und zwar geht es um die WM-Werbung von Galaxus. Galaxus, für diejenigen, die es nicht wissen sollten, ist der führende Schweizer Online-Händler und gehört zur Migros-Gruppe. Galaxus ist mit zwei Kampagnen unterwegs, die aber eng miteinander verbunden sind. Die eine Kampagne stellt vier sogenannte WM-Lagerhits vor und das sind so Eurodance-Titel, die manchmal einen Schlag in den Rap haben, manchmal einen Schlag in Country oder schlichtweg in den Pop, die angelehnt sind musikalisch an bekannte WM-Hits. Ich würde sagen, Vorbild war Waka Waka von Shakira, also der 2010 WM-Hit. Diese Videos sind recht trashig aufgemacht. Man kann sie witzig finden oder auch das Gegenteil. Vor allem aber verankern sie diesen Song und dieser Song wird dann auch genommen in der Hauptkampagne, die aus 6 Spots besteht. Sie sind angelehnt an die seit 2018 bestehende Galaxus-Werbung, die ja immer so konstruiert ist, dass sie merkwürdige Alltagssituationen aufnimmt und oder auch einen gewissen Werbestil nachahmt und diesen dann persifliert. Im Laufe dieser Spots werden Produkte eingeblendet mit ihren jeweiligen Preisen. Und das Ganze ist recht humorvoll. Und ich erlaube mir zu sagen, für mich ist das auch grundsätzlich gute Werbung. Dieses Format nehmen Sie für Ihre Fußball-WM-Werbung. Ihr Ansatz ist der, dass Sie sagen, Fußball wird im Regelfall als völkerverbindender Event dargestellt. Der Firmensprecher von Galaxus, Tobias Heller, hat zu 20 Minuten gesagt, die Realität sieht aber oft anders aus. Beispielsweise steigt die Anzahl an Grenzmauern und Zäunen seit Jahren auf der ganzen Welt an, auch zwischen Austragungsländern der WM. Die Spots sind immer so aufgebaut, dass man am Anfang in so einer idealtypischen Fußball-WM völkerverbindenden Werbewelt unterwegs ist. Es werden Bälle jongliert, fröhlich Fußball gespielt und dann kommt ein Bruch. Der ist in 3 von 6 Fällen pointiert, politisch, indem Grenzzäune gezeigt werden, indem Trump-Double dargestellt wird. Und in den anderen 3 Fällen ist es eher so im typischen persiflieren, ironischen Ton angelegt. Wie schätzt ihr das ein? Ist das erstens gute Werbung und zweitens macht das Sinn für einen Online-Händler, sich politisch zu positionieren?
Was ich schon faszinierend finde, ist, wie Galaxus es immer wieder schafft, diesen typischen Galaxus-Einstieg zu schaffen, dass man denkt, man ist in einer ganz anderen Werbewelt und wird dann halt quasi gehuckt und landet dann in der Galaxus-Idee, in dem Galaxus-Universum. Und das auf die Fußball-WM-Spots zu übertragen, finde ich schon wieder ein gerüttelt Maß an Ironie, wo man den Leuten bei Galaxus schon ein Kränzchen finden kann. Also insofern, glaube ich, sind das schon ganz gut gelungene Spots. Ich glaube zugleich auch, dass wir in der Schweiz eine Sondersituation haben, wenn wir über diese politisch motivierten Werbungen reden, die wir überall finden, also die mit Wokeness arbeiten, sei es Ben & Jerry's oder Oreos oder dergleichen und sich damit auf eine politische Seite schlagen. Weil in der Schweiz, wenn man so den Umfragen beziehungsweise der Diskussion über die Entwicklung der Vereinigten Staaten nachgeht, schon einen sehr konsensfähigen Ansatz hat und sagt, naja, muss man das so machen, wie die Amis das machen? Also die Skepsis gegenüber dem Ganzen ist in der Gesellschaft, glaube ich, relativ hoch. Und ich glaube, das wird gar nicht mal so hoch gehängt, dass das als eine Woke-Werbung rüberkommt, sondern einfach nochmal ein Hinweis darauf ist, Kinder, wir als Schweizer sehen da schon so ein paar andere Dinge, als die vielleicht andere sehen. Und es wird nicht unbedingt sofort in so eine Schwarz-Weiß-Debatte reingerückt. Hinzu kommt der Twinkle in the Eye, den sie drin haben, der immer wieder dabei ist. Und die Marke Galaxus oder Galaxus Digitech, beide Marken sind für ihre Ironie bekannt. Und daher zahlt das, glaube ich, auf allen Ebenen ein. Es ist ein schönes Trittbrett, was man während der WM in der Schweiz ganz gut fahren kann. Die spielen ja auch ein bisschen länger als andere Nationen. Also insofern macht es Sinn.
Als ich es gesehen habe, musste ich eben gar nicht so an die typische Woke-Werbung denken, weil sie eben nicht so gemacht ist. Also Woke-Werbung, wie wir sie kennen, ist ja schon eher voller Pathos und Tragik in den meisten Fällen. Und deswegen hat sie mich auch zunächst ein bisschen irritiert, weil sie ja eigentlich nur humorvoll oder auf so einer ironischen Art und Weise damit spielt. Und das macht sie jetzt bei diesen Spots. Das hat sie bei dem Alice Weidel-Spot gemacht im letzten Jahr. Das haben sie aber auch schon gegenüber der WM in Katar gespielt, 2022. Also es zieht sich ja schon länger durch. Und die Werbung als solches möchte jetzt ja nichts verändern, keine Situation verbessern, sondern sie spielt einfach nur mit ihr. Und ich glaube, das ist das, was einfach so wahnsinnig gut tut, weil man diese Kommunikation an sich noch nicht so kennt. Sie ist noch nicht so abgenutzt. Sie ist nicht so belehrend. Sie differenziert und es ist ein wunderbarer Zeitpunkt, wo alle rausgehen aus der Haltungsnummer, da mit so einem Ansatz reinzugehen. Also ich finde es sehr, sehr gelungen. Und trotzdem hat es mich im ersten Moment ein bisschen irritiert, dass jetzt ein Schweizer Händler mit dieser Werbung kommt.
Ich finde auch, die bringen jede Pointe treffsicher ins Ziel. Ob es jetzt die Mariachi-Band ist, die diesen merkwürdigen Ohrwurm da spielt, den sie da selber kreiert haben, oder ob es die zwei Damen sind, die auf dem kanadischen See herumpaddeln und von dem Mountie erwischt werden. Das sind so ganz typische Galaxus-Szenen. Und auch Trump auf dem Golfplatz hat einen enorm hohen Unterhaltungswert. Es ist einfach gut gemachte, humorvolle Werbung.
Und deine Frage war ja noch, braucht es das überhaupt als Händler oder braucht es das überhaupt in dieser Branche? Und ich würde sagen, ja, unbedingt. Also da zu differenzieren, das ist doch das Beste, was man machen kann. Gerade auch im Hinblick auf die Expansion nach Deutschland. Das hat ihn ja gleich einen guten Kundenstock zum Start beschert, eben weil viele es kommentiert haben und gut fanden.
Das ist halt das, was Galaxus gut kann, als interne Werbeagentur auch. Auf der Linie zu sein, on strategy zu sein, on content zu sein und gleichzeitig zu wissen, wo man so den nächsten Flock einschlägt. Und damit entwickelt sich die Marke weiter, die Kommunikation geht weiter, man kann neue Differenzierungen aufbauen. Ich meine, wir haben ja nun neulich auch gerade mit Brack geredet. Die sind auch auf dem Vorwärtsmarsch. Die gucken auch, wie sie sich aufstellen können. Die Luft wird nicht dünner, aber es wird anspruchsvoller. Und da ist es, glaube ich, ein ganz guter Nachweis, dass Galaxus da doch ein paar Pfeile im Köcher hat, die vielleicht in die Zukunft schießen, wo man sich schon darauf freuen kann, was als nächstes kommt.
Das war's für heute. Uniqlo ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Allein in Europa und Nordamerika konnte der japanische Modehändler den Umsatz seit 2021 nahezu verdreifachen. Warum kann sich Uniqlo mit seinem engen Sortiment im Wettbewerb gegen Zara und H&M sowie Shein durchsetzen? Was macht die Marketingstrategie so besonders? Der Ravensburger Spieleverlag hat die Mehrheit des Plüschtierherstellers Steif übernommen. Welche Motive stehen hinter dem Zusammenschluss der beiden traditionellen Spieleanbieter? Wie sinnvoll ist eine House of Brands Strategie im Spielemarkt? Der Schweizer Onlinehändler Galaxus macht Fußball-WM-Werbung, ohne Starkicker einzusetzen. Vielmehr thematisiert man in einer Reihe von Werbefilmen im typischen Galaxus-Werbestil kritisch und humorvoll Anspruch und Wirklichkeit des völkerverbindenden Charakters der Fußball-WM. Ist das gute Werbung? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.